Tja, ist das denn überhaupt möglich, dass Sie ein ganzes bedeutendes Leben auf diese betrübliche Formel bringen können?
Je nun, es ist doch schließlich nichts häufiger, als dass man, platt gesprochen, den falschen Beruf ergreift. Und denken wir jetzt einmal nicht an die Minister in aller Welt, die heute Spezialisten fürs Postwesen sind, morgen stehen sie an der Spitze der Atomforschung, übermorgen leiten sie gelassenen Herzens und ungefalteter Stirn das Kriegsministerium.
Ja, und uns beschränkte Untertane durchlaufe der Schauer der Demütigung. Was müssen das für Supergehirne sein, die mühelos ein halbes Dutzend divergentester Geisteswelten nicht nur passiv umfassen, nein, regieren. Oder richtiger wohl, die von keiner den Teufel etwas verstehen. Aber wir sprechen ja schließlich von wirklich erlesenen Geistern. Ist denn auch bei denen eine solche Verkennung der eigentlichen Begabung möglich? Und gar, wie Sie anzudeuten scheinen, auf längere Zeit? Ich meine doch, der grüne Heinrich entdeckte leidlich rasch, noch in den 20ern, dass er nicht zum Maler geboren war.
Sie hätten auch Stifter erwähnen dürfen, bei dem es immerhin hoch in die 30 währte, ehe er endgültig den Pinsel mit der Stahlfeder vertauschte. Oder E.T.A. Hoffmann, der bis an sein unselig Ende nicht erfuhr, ob das Schicksal, oder wie Sie das Ding nennen, ihn nun eigentlich zum Maler, Komponisten oder Dichter bestimmt hatte. Aber natürlich, das will ich Ihnen gern zugeben, dass Klopstock der grellste Fall dieser Art ist. Insofern, als er einerseits von Kindesbein an wusste, dass er ein großer Dichter sei.
Ja, halt, geht das nicht auch schon wieder zu weit, wenn einer mit 18 weiß, dass er ein großer Mann sei?
Nein. Das wird dadurch rektifiziert, dass seine Umgebung es noch nicht weiß. Dadurch wirkt er so komisch, dass ihm selbst ein heilsames Gefühl der Unsicherheit übrig bleibt. Aber lassen wir das Feinsinnige theoretisieren. Daten bleiben Daten, die Blaublümler mögen protestieren, wie sie wollen. Man ist also im Jahre des Herrn 1724 in Quedlinburg geboren. Als erstes von 17 Kindern.
Mit 17? Das ist aber doch...
Blanker Wahnsinn, ja. Das sagen wir heute. Aber was wollen Sie machen? Der Vater ist ein leuenherziger Advokat. Da ist es immer noch aller Ehren wert, wenn man den begabten Ältesten auf eine höhere Lehranstalt schickt, ins Internat nach Schulpforta. Nach sechsjährigem, höchst erfolgreichem Lernen hält der junge Klopstock, ein Primus Perpetuus, anlässlich des Abiturs, jene fatale Rede: Declamatio qua poetas epopeiae auctoris recenset Friedericus Gottlieb Klopstock in provinciali scola portensi. Oder weiter auf Deutsch:
Ein jedes Volk Europas wird sich eines epischen Dichters rühmen können. Wir aber sind gegen solche Ehre unempfindlich. Unwille und gerechter Zorn ergreifen mich, wenn ich diese Gleichgültigkeit unseres Volkes betrachte. Beschäftigt mit Kleinigkeiten suchen wir den Ruhm des Genies. Mit Gedichten, die aus keinem anderen Grunde zu entstehen scheinen, als um zu verschwinden, suchen wir, unwürdig des Namens der Deutschen, die Unsterblichkeit zu erlangen. O, gelänge mir's, dies in der Versammlung deutscher Dichter zu reden. Vor Freude würde ich glühen, wenn ich imstande wäre, sie mit Scham zu erfüllen wegen der Vernachlässigung der vaterländischen Ehre. Und ist der noch nicht unter den Lebenden, welcher bestimmt ist, Deutschland mit diesem Ruhme zu schmücken? So erscheine, großer Tag, der diesen Dichter ins Leben ruft, und möge dieser würdig werden des Menschengeschlechts, der Unsterblichkeit und Gottes selbst, den er vor allem preisen und verherrlichen wird.
Mit dieser unheilvollen Rede, gehalten am 21. September des Jahres 1745, einer der wahren Sternstunden der Menschheit, war nicht nur ein fragwürdigster Einfluss auf kommende volle 30 Jahre der deutschen Literatur skizziert, sondern ein zum Höchsten geborener Geist hatte sich aufs Fatalste festgelegt. Fatal deswegen, weil ihm völlig unangemessen. Die Selbstkastrierung des heiligen Origenes war Spielerei verglichen mit solch öffentlich schwer widerruflichem Bekenntnis eines deklamatorisch erhitzten Jünglings. Oder genauer gesagt, eines hahnenhaft verprahlten Teenagers, der sich verpflichtete, der Homer der Deutschen zu werden.
Deswegen muss man mit jungen Menschen vorsichtig sein, überblickt man doch nie, was einmal aus ihnen werden wird. Und bei jungen Mädchen, wer weiß, wen die einmal heiraten.
Lassen Sie die Witze im Stil von Reader's Digest. Der vorliegende Fall ist viel zu ernst dazu. Mir blutet das Herz, wenn ich mir vergegenwärtige, was diese dumme Halbstarkenrede damals alles angerichtet hat. Ein zerstreutes Studium schließt sich an, ohne rechten Abschluss. Man hat ja auch zu viel anderes im Kopf. Und da ist er wenigstens insoweit konsequent, als er sich dem Militärdienst entzieht. Er hat ja auch wirklich Besseres zu tun.
Na so? Wehrdienstverweigerer Klopstock? So ganz glatt und ohne mich?
Ja, doch. Von der preußischen Militärverwaltung war der Dichter dreimal vorgeladen worden. 1750, 51 und 52. So oft er eben daheim in Quedlinburg weilte. Da er sich aber nie auch nur zur Musterung stellte, auch vorsichtshalber im Ausland lebte, erging an die zuständige Zivilbehörde die Anweisung, als Repressalie sein künftiges Erbteil mit Beschlag zu belegen.
Sehr gut. Und das Thema seiner Arbeiten liegt ja auch schon fest.
Seit jener Rede, ja. Christus und die Unsterblichkeit will er loben und preisen.
Wie sich die Zeiten aber doch ändern. Heute, kann ich mir vorstellen, wäre der Stoff Rock'n'Roll und hautenge Mädchenhosen.
Oh, sagen Sie das nicht. Hier spielt Ihnen Ihre maskuline Fantasie doch wohl einen Streich. Jedenfalls lassen wir einmal moderne Blackboard-Jungles ebenso beiseite wie weitere klopstockische Biografika seines ersten Halbjahrhunderts. Und es ist auch relativ unbedeutend, dass er eine Schweizer Reise tat, zweimal kinderlos verheiratet war und meist in der dänischen Wahlheimat lebte. Fest bleibt die eine Ungeheuerlichkeit, dass sich ein Mann bis ins 50. Jahr bemüht, präziser schindet, das voreilige Versprechen seiner Jugend, das Epos vom Messias, zu erfüllen.
Wieso? Es geht doch alles glänzend. Ich erinnere mich im Augenblick nur an die berühmte Stelle in Goethes Dichtung und Wahrheit.
Eben, eben. Lesen Sie die Zeilen einmal genauer nach. Goethe spricht mit vorsichtig verstecktem Humor von den wechselseitigen, zwar grässlichen, aber doch wohlklingenden Verwünschungen, die uns nur so vom Munde flossen. Und wir ergriffen jede Gelegenheit, uns mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen. Nun hat aber Adramelech den Satan mit eisernen Händen zu fassen. Meine Schwester packte mich gewaltig an und rezitierte, zwar leise genug, doch mit steigender Leidenschaft. Und das alles unter Kindern, auf dem Schemel, hinterm Ofen, einem Räumchen, das ja im Volksmund Hölle heißt. Und der Barbier schüttet dem Vater das Seifenbecken in den Ausschnitt. Dergleichen ist doch nimmer mehr Lob, sondern nackte Ironisierung.
Ja, weil man braucht doch nur jede größere Literaturgeschichte aufzuschlagen, um zu erfahren, wie dieser Messias gewirkt hat.
Gewirkt, ja. Aber man vergesse doch nie, diese Wirksamkeit des Näheren zu definieren. Unsagbar geschadet hat das Machwerk von 20.000 Zeilen. Nicht nur, weil selbst das Kind Goethe, angeregt, gleich mit einer läppischen Höllenfahrt Christi debütierte. Wie hat nicht die ganze seraphische Richtung den zu wie viel wichtigeren berufenden Hainbund gusseisern belastet? Wie den jungen Wieland beeinflusst? Nein, sagen wir es laut, 10 kostbare Jahre lang verdorben.
Tja, aber wollen Sie es nicht doch ein bisschen sachlicher und tiefer begründen?
So tief Sie immer wollen. Sie sollen des Messias genug und übergenug bekommen. Gesättigt sollen Sie werden mit dem faden, süßlich wimmernden Ton religiöser Unnatur, den sich damals alle nur einigermaßen gebildeten Familien aneignen zu müssen glaubten und der nichts weiter war als ein Gemisch aus Geziertheit und Heuchelei. Ich sehe, Sie besitzen eine Klopstock-Ausgabe. Oh, sogar die rare alte von Göschen in 18 Bänden. Nun, auf diesen Herrn Göschen komme ich später noch ausführlich zurück. Ich schlage also wirklich vollkommen ad libitum das Monstrum auf und beginne.
Siehe, des Eingeborenen des Vaters voll Wahrheit und Gnade, Christus, welchem von Ewigkeit sei zu Ewigkeit Ehre und Anbetung. Ich hebe mein Haupt mit der Freude des Himmels über euch auf und flehe von dem liebevollen Erbarmer jetzo keinen Segen für euch. Euch hat der Versöhner schon gesegnet, Christus, euch der Erstandene gesegnet, mit der Verheißung, sich euch auf Tabor zu offenbaren. Euch dadurch gesegnet, ihr blickt wie ich in der Zukunft fernen hinaus mit Schmach um seines Namens willen, unter Verfolgern, mit Arbeit und Schweiß in der mühsamen Laufbahn und mit Märtyrerblute. Denn droben lohnet die Arbeit, lohnet die Schmach, und das Blut des Lebens krone den Duldern. Sehr bin ich begnadiget worden, habe der Heile Gottes viel empfangen und danke weinend dem Geber. Aber mein Blut fließt nicht, von Jesus Christus zu zeugen, denn ich gehe früher hinauf zu umpflanzen der Streiter Hütte mit Kühlung. Gepriesen sei, der voran mich führet, euch nachsendet, hinauf zu dem ewigen Lohn durch die enge Pforte, den schmalen, blutigen Weg. Gepriesen des Mittlers heiliger Namen. Ach, hochgelobt in Ewigkeit Christus herrlichen Namen. O duldet die Schmach und den bitteren Hohn gern, derer, die Christus Herrlichkeit leugnen, nicht kennen des Himmels Herrn und der Erde. Denn sie, die euer Zeugnis zu Gott bringt, aber deren Auge den Auferstandenen nicht sahe, werden auch die Schmach und den Hohn der Christusleugner dulden. Den Dolch so vom Blute nicht rauchet und dennoch tötet, werden glauben und schauen. Gott geht unter den Menschen seinen verborgenen Weg mit stillem Wandeln, doch endlich, wenn er dem Ziele sich naht, mit dem Donnergang der Entscheidung.
Wie viel Verszeilen, sagten Sie?
20.000. Vom 19. bis zum 50. Jahr zusammengeklettert. Falls Ihnen das Wort missfallen sollte, bitte. Ich bin auch einmal jung gewesen. Ich habe auch einmal das Urteil des Ritters von Lang aus den Hammelburger Reisen bestritten, dass kein Mensch lebe, der, sofern er ehrlich sei, von sich rühmen könne, den Messias auf einmal, Zeile für Zeile, hintereinander durchgelesen zu haben. Ich habe es selbst dreimal versucht, das dritte Mal unerbittlich einer geliebten Frau vorgelesen. Dieses dritte Mal bin ich bis zum Vers 15.000 gelangt, dann haben wir es trotz bewusstester Anspannung aller Energien aufgegeben. Es ist unmöglich.
Na, das möchte ich doch mal probieren.
Probieren Sie es nicht. Ich will Ihnen für mein scheinbar unsinniges Diktum, dass es auch außer der Kritik der reinen Vernunft noch Bücher gebe, die man einfach nicht lesen kann, ein Dutzend berühmtester Namen bringen. Und nicht nur etwa berufene Spötter, sondern ernsthafte, erstklassige Leute. Ja?
Aber das ist doch unmöglich.
Den Ritter von Lang hatten wir schon. Bon. Von mir also ganz abgesehen, obwohl ich mein Geständnis ebenso zu Protokoll geben möchte, Grabbe lässt in Scherz-Satire-Ironie den Teufel sofort in festen Schlaf verfallen, nachdem er nur zwei Verse aus dem Messias gelesen hat. Heine begegnet in seinem Pyrenäenbade die Göttin der Langeweile in der Hand, den Messias tragend. Johann Heinrich Voss, ehemaliger Hainbündler und also ein ursprünglich auf Klopstock Eingeschworener, schreibt von unserem einstmal so gefeierten Messias, nicht nur der Plan ist ein wahres Scheusal, sondern auch die Ausführung des Einzelnen. Und der betroffene Bundesbruder Miller muss da gestehen, allerdings, auch ich habe lange meinen Glauben an die Vollkommenheit des Messias verloren. Oder vielmehr, dieser Glaube ist immer nur Überredung und Selbsttäuschung gewesen.
Nur immerhin, erst bezaubert sein und dann abfallen?
Selbstverständlich war der hohlpathetische Ton zuerst neu. Erst spät merkte man die Unbeholfenheit des klopstockschen Hexameters, der ein wahrer Schütterrump war, im Vergleich zum homerischen. Aber was halten Sie von diesem gramvoll vernichtendsten Urteil, das wohl überhaupt über ein Buch gefällt werden kann? Der Verfasser des Anton Reiser, Karl Philipp Moritz, schreibt kalter Hand in seiner Beichte, und es ist eins der allerbedeutendsten Bücher deutscher Sprache, dieses nieder.
Neris fand einen vorzüglichen Gefallen daran, Reisern Klopstocks Messiade ganz vorzulesen. Bei der entsetzlichen langen Weile nun, die diese Lektüre beiden verursachte und die sie sich doch einander und jeder sich selber kaum zu gestehen wagten, hatte Neris doch noch den Vorteil des lauten Lesens, womit ihm die Zeit verging. Reiser aber war verdammt zu hören und entzückt zu sein, welches ihm die traurigsten Stunden in seinem Leben gemacht hat, deren er sich zu erinnern weiß, und welche ihn am meisten zurückschrecken würden, seinen Lebenslauf noch einmal von vorn wieder durchzugehen.
Also, das ist ja wohl nun so ziemlich der stärkste Ausdruck einer Sache, wenn ein wirklich erprobt feinsinniger und umgetriebener Künstler gesteht, dass ihn die Erinnerung an ein bestimmtes berühmtes Buch lieber auf die ewige Wiederkunft Nietzsches verzichten ließe, als dieses Produkt noch einmal erdulden zu müssen.
Ja, aber ist denn dergleichen möglich, dass sich ganze Generationen in ihrem Urteil über ein Dichtwerk vergreifen? Ich meine, die Literaturgeschichten wissen doch im Allgemeinen den Messias nicht genug zu rühmen, und das sind doch auch alles Literaturkenner gewesen.
Wenn ich wissen will, was ein Buch wert ist, dann frage ich danach 10 möglichst verschiedene wirkliche Dichter, keine Kritiker oder Literarhistoriker. Wozu diese angeblichen Kenner imstande sind, belegen ihnen ja jährlich die unermüdlich verteilten Nobelpreise. Die erhält Sienkiewicz für Quo Vadis, aber nicht Rilke und Trakl. Den erhält Churchill, literarisch ein Journalist ausgesprochenen Mittelmaßes, aber nicht Bert Brecht oder James Joyce. Gehen Sie mir doch mit Ihren Literatursachverständigen. Und wenn Sie es gar nicht glauben wollen, setzen Sie sich doch hin und beweisen Sie mir es, dass man den Messias Wort für Wort lesen und Gefallen daran finden kann. Es würde Ihnen, wie allen den zitierten für dichterische Schönheiten doch weiß Gott empfindlichen Gewährsmännern gehen. Sie werden so lange von der elenden Hauptgeschichte gestört, bis ab und zu eine Episode anfängt. Die ist dann allenfalls historisch zu lesen. Das heißt, im Zusammenhang der Entwicklung der deutschen Dichtung. Aber verlassen Sie sich getrost darauf. Spätestens in der zweiten Hälfte des wässrigen Hin- und Hergeschwappes würden Ihnen die briefträgerhaft fliegenden Seraphe, die beständig den tieferen Gedanken denken, zu viel werden. Samt dem ewigen Geflänne und Gestaune völlig schief gesehener Urchristen, dem Aufdanken und Niederbeten frisch Auferstandener. Wenn Klopstock weiter nichts geschrieben hätte als diesen Messias, dann könnte man ihn, ohne ihm im geringsten weh zu tun, neben Bodmer einrangieren. Und der wesentlich handfestere Gottsched hätte simpel recht mit seinem rationalistisch harten Verdammungsurteil.
Ja, aber Klopstock hat doch noch wesentlich mehr geleistet. Das werden ja selbst Sie zugeben. Ich meine, seine berühmten Oden.
Ja, Oden genug. Rund 500. Aber wir wollen uns verständigen. 20 davon sind gut. Und vor allem heute, im Zeitalter der freien Rhythmen, fesch zu lesen. Obwohl das alles letztlich nur gute Prosa ist. Possierlich in Zeilen angeordnet.
Aber bitte nicht behaupten, sondern belegen.
Schön, belege ich also zunächst den ersten Teil meiner Behauptung, dass die meisten seiner Oden bloße Baukastenarbeit sind, kalt, gedrechselt, christlich borniert. Er begriff, trotz längeren Umgangs mit Lessing, Messieurs, wir erheben uns von den Plätzen, nie, dass sich Ethik sehr wohl vom Christentum ablösen lässt und dieses überhaupt nicht mehr damit zu tun hat als der Islam, das Buch Mormon oder der Spinozismus. Belege ich also, dass in den meisten die Gesinnung eitel ist bis zur Esoterik, die Sprache Stereotyp und Gedunsen.
Darf man so von einem unserer großen Klassiker reden? Sie werden mächtiger Eideshelfer bedürfen, um das zu beweisen.
Wie gefällt Ihnen diese Besprechung eines Lessing von Klopstocks berühmter Ode an Gott?
Man sieht ohne Benennung eines Ortes Ode an Gott von Herrn Klopstock in Oktav ein Bogen. Vielleicht vermutet man in dieser Ode poetische Betrachtung über die Majestät Gottes, und man mutmaßet auch recht. Oder vielleicht sucht man darin ein Gebet einer entzückten Demut, und man irret sich auch hierinnen nicht. Man findet beides darin. Dennoch ist diese Ode ein Liebeslied, und man könnte sie das hohe Lied Klopstocks nennen. Er beweint die Abwesenheit seiner Geliebten. Und anstatt, dass ein anderer Dichter, welcher in ähnlichen Umständen war, seine Klage mit einem »Muss ich meine Doris missen?« anfing, so erschüttert ihn ein stiller Schauer der Allgegenwart Gottes. Sein Herz und sein Gebein beben sanft gerührt. Er fühlt es, dass Gott auch da, wo er wohnt, Gott ist. Er wünscht, mit Gott zu reden, zweifelt aber, dass er ihn wird zu sprechen bekommen. Endlich wagt er es, mit dem Ewigen zu reden. Er sagt ihm, dass er, Gott, ewig ist und dass er, Klopstock, liebet. Der Ewige soll ihm seine Geliebte wiedergeben oder er soll sein Leben zu einem schnellen Hauch machen. Welche Verwegenheit, so ernstlich um eine Frau zu bitten. Er verspricht Gott dafür, noch einmal so tugendhaft zu sein, wenn sie bei ihm ist. und den Messias desto feuriger zu besingen. Von ihr geliebt, sagt er, will ich dir feuriger entgegenjauchzen, will ich mein volles Herz in hohen Halleluja-Liedern, ewiger Vater, vor dir vergießen. Dann, wann sie mit mir deinen erhabenen Ruhm gen Himmel weinet, bebend, mit schwimmenden, entzückten Augen, will ich mit ihr hier schon das ewige Leben fühlen. Das Lied des Sohnes, trunken in ihrem Arm, von reiner Wollust, will ich, Erhabener, Enkeln, die gleich uns lieben, gleich uns Christen sind, seligen Enkeln singen. Unsere Leser werden wohl die Absätze der Verse, welche wir den Raum zu ersparen weggelassen haben, da sie ohne dies, ohne darüber gesetzte Zeichen keine Füße haben würden, nicht vermissen. Kostet in den Vossischen Buchläden hier und in Potsdam einen Groschen.
Sehr witzig, zweifellos. Nun, ich lese die betreffende Ode selbst nach. Bitte weiter.
Meinen Sie, dass Lichtenberg, nach dem Unterschiede zwischen seinem und Klopstocks Stil gefragt, nach kurzem Besinnen umsonst also antwortete: Klopstock hebt an, du, der du niedriger bist als ich und dennoch mir gleich, befreie mich von der Last des staubauffangenden Kalbfells. Während ich einfach sage: Johann, zieh mir die Stiefel aus. Verdächtig gut gelingen ihm BDM-Lieder.
Ich bin ein deutsches Mädchen. Mein Auge ist blau und sanft mein Blick. Ich habe ein Herz, das edel ist und stolz und gut. Ich bin ein deutsches Mädchen. Zorn blickt mein blaues Aug auf den, es hasst mein Herz den, der sein Vaterland verkennt. Ich bin ein deutsches Mädchen. Mein hohes Auge blickt auch Spott, blickt Spott auf den, der Säumens macht bei dieser Wahl. Du bist kein deutscher Jüngling, mein ganzes Herz verachtet dich, des Vaterlands nicht wert, wenn du es nicht liebst wie ich. Ich bin ein deutsches Mädchen. Mein gutes, edles, stolzes Herz schlägt laut empor beim süßen Namen Vaterland. Ich bin ein deutsches Mädchen.
Mein Gott, aufhören, aufhören. Na ja, ist das aber nicht schließlich eine Frage der Gesinnung?
Lassen wir die Gesinnungen weg. Haben Sie schon wieder vergessen, wie viele Millionen Menschenleben solche Gesinnungen auf dem Gewissen haben? Aber auch rein künstlerisch. Es ist doch nichts als absurde Scharfmachertöne, Gebrauchsgewäsch. Und das geht weit bei Klopstock. Sogar sein bekanntestes Stück, Der Zürcher See, ist völlig unnütz berühmt.
Au contra, ich habe es immer gern gelesen.
Desto besser, da können wir es gleich einmal Zeile für Zeile auseinandernehmen. Bitte.
Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht auf die Fluren verstreut. Schöner ein froh Gesicht, das den großen Gedanken deiner Schöpfung noch einmal denkt.
Ist solche Anrede nun nicht seelenlos? Wie originell die Mutter Natur, deren Erfindung Pracht, kalt und dumm ausgedrückt. Und wieder einmal mehr der schon vorhin aufgespießte Gedanke, der gedacht wird. Dann weiter die dritte Strophe.
Komm und lehre mein Lied jugendlich heiter sein, süße Freude, wie du. Gleich dem beseelteren, schnellen Jauchzen des Jünglings, sanft der fühlenden Fanny gleich.
Was für eine steifhosige, unkünstlerische, geheimrätliche Anforderung um Belehrung, dass sein Lied jugendlich heiter sei. Dabei war der Mensch 26. Und das beseeltere Jauchzen, der Komparativ nur, damit die notwendige Silbe mehr herauskommt, zum Odenstottertakt. Der fühlenden Fanny gleich. Gibt es ein nichtssagenderes, adjektivisches Füllsel? Und immer weiter.
Und des Jünglings Herz schlug schon empfindender. Da, da kamest du, Freude, vollen Maßes auf uns herab. Göttin Freude, du selbst, dich, wir empfanden dich. Ja, du warest es selbst, Schwester der Menschlichkeit, deine Unschuld Gespielin, die sich über uns ganz ergoss. Süß ist, fröhlicher Lenz, deiner Begeisterung Hauch, wenn die Flur dich gebiert, wenn sich dein Odem in der Jünglinge Herzen und in die Herzen der Mägdgen geust. Du machst das Gefühl siegend.
Sagen Sie doch selbst, gibt es abstrakt Erbärmlicheres als diese Rudel von gefühllosen Flickworten, Was meinen Sie, wie Jean-Paul in seiner Vorschule mit dem Finger auf das leere Gesilbel gezeigt hat?
Na, so mit dem Verstande bin ich das Stück noch nicht durchgegangen.
Das soll wohl gar ein versteckter Tadel sein. Und das nach den Proben? Lesen Sie doch einmal ein wirklich großes Wasserstück, den Kimping Albert Ehrensteins, damit Sie den Unterschied sehen zwischen wirklicher Dichtung und selbstgefälliger, hirnerner Konstruktion. Das ist noch lange keine Dichtung, wenn man in falsch verstandener Nachahmung des Horaz die grammatischen und syntaktischen Bestandteile und fast immer unnötig durcheinander mixt, sodass der Leser erst mühsam nachrechnen muss, welches Adjektiv zu welchem Substantiv gehört. Sehen wir auch darüber hinweg, dass er für die dänische Pension natürlich laufend Dankoden an den betreffenden Friedrich samt Familie richten musste, nach der Melodie »Ich han min lehn«. Das kann leider für jeden Schriftsteller manchmal Notwendigkeit werden. Aber völlig zu verurteilen ist die eitle Esoterik vieler seiner Produkte.
Womit Sie was meinen?
Wir wollen noch gar nicht darüber reden, dass er in verschwommen unwissender Deutschtümmelei eine Ode »Rothschilds Gräber« betitelte. Der stutzende Leser gerät dabei auf die abwegigsten Gedanken an. Meyer Amschel, ehe er, vorausgesetzt seine Ausgabe habe Anmerkungen, erfährt, dass Klopstock den alten dänischen Namen Roskilde in sein geliebtes Deutsch zu übertragen gesucht hat. Aber was halten Sie hiervon?
Iduna Hensler grüßet mein Stolberg dich. Und sagt dir, dass sie bei der entscheuchenden Kerze Schimmer in diesem stets noch starrenden Winter durch mich beim Aufsitz stehen gelernt.
Was ist das? Iduna Hensler hat endlich ruhig halten gelernt, wenn Klopstock bei Kerzenlicht auf sie aufsitzt, und das ließ er öffentlich durch den Druck bekannt machen?
Und noch unter der Aufschrift Unterricht. Bekannt, bekannt, was? Woher soll denn auch der Leser ohne weiteres wissen, dass er sein Reitpferd so getauft hatte? Aber das ist nur einer der zahllosen Belege für die ungemeine Wichtigkeit, die der beifallsverwöhnte Dichter auch den geringfügigsten, die eigene werte Person betreffenden Lappalien beilegte. Davon erzähle ich Ihnen nachher noch eine schöne Geschichte.
Aber könnten Sie zuvor nicht wenigstens einige der Oden loben? Sie gaben doch selbst zu, dass 20...
Erst noch den bezeichnenden Bericht von Säume über seine Erfahrungen mit Klopstock. Er meldet dann:
Du weißt, dass ich beim Druck von Klopstocks Oden und seiner Messiade die handlange Arbeit eines Korrektors verrichtete. Der alte Herr muss wirklich ein Autos-Effa-ähnliches Ansehen behauptet haben. Er wies diktatorisch auf sein Manuskript, das doch nicht ohne kleine Fehler war. Daraus entstanden Differenzen, oft über Adiaphora. Er berief sich auf sein Papier, das aber wieder ihn zeugte. Sein Fehler ist, dass er in Minutien unfehlbar sein will.
Genau das war es nämlich. Aber jetzt einmal ein wirklich schönes Stück, damit Sie mir nicht Ungerechtigkeit vorwerfen können.
Willkommen, silberner Mond, schöner, stiller Gefährt der Nacht. Du entfliehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund. Sehet, er bleibt. Das Gewölk wallte nur hin. Des Maies Erwachen ist nur schöner noch wie die Sommernacht, wenn ihm Tau hell wie Licht aus der Locke träuft und zu dem Hügel hinauf rötlich erkömmt. Ihr Edleren, ach, es bewächst eure Male schon ernstes Moos. O, wie war glücklich ich, als ich noch mit euch sah, sich röten den Tag, schimmern die Nacht. Ach, du redest umsonst vor dem gewaltiges Kelchglas, heitere Gedanken mir zu.
Und keine Würdigung Klopstocks wäre ja vollständig, wenn sie nicht wenigstens eine seiner Oden über den Eislauf brächte. Nur einige Zeilen aus der schönstlängsten von allen, der Kunst Tialfs.
Wie das Eis hallt, töne nicht vor, ich dulde es nicht. Der Nachthauch glänzt auf dem stehenden Strom. Der Jüngling liebet das Mädchen, sie liebet ihn. Sie feiern heute des ersten Kusses Tag. Nur ein Gesetz, wir verlassen nicht eh den Strom, bis der Mond an dem Himmel sinkt. Weit ist die Reise zum Tanz in der Halle. Wir sangen's und lehnten uns links an die leisere Luft. Wir sangen der Eisgangslieder noch viel. Vom Weste, dem Zerstörer, ach, wenn die Blume des nächtlichen Frostes welkt, von der Tücke des verborgenen warmen Quells,
von der Bahn vernichtenden Flocke. Ah, sie verscheucht den Waller auf bestirntem Kristall. Noch sangen wir vom ersten Tritte, mit dem auf dem Teich Ida zitterte. Klein war ihr Fuß und blinkend ihr Stahl. Sie hatte des Stahls Band mit silberbereiftem Laube und rötlich gesprengten, fliehenden Fischen gestickt. Die Lieder sangen wir, jetzt zu dem Widerhalle der Wälder, jetzt zu den Trümmern der alten Burg. Wir kamen zum regelreichen Tanz in der lichten Halle, dem lärmenden Herd, auf dem die junge Tanne sank. Wir kosteten nur mit stolzem Zahn von der Halle Tanz und schliefen zu der Nacht den Tag gesunden Schlaf.
Na endlich, dahin wollte ich sie haben.
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es sich hier nur um eine, um Lessings Ausdruck zu gebrauchen, künstliche Pose handelt. Ich bestehe auf dieser sehr richtigen Definition, weil ich sie nachher noch entscheidend zu brauchen gedenke. Über die 500 Seiten von Klopstocks Kirchenliedern, neue und erneuerte alte, lassen wir den Schleier christlicher Nächstenliebe fallen. Und nicht minder über seine während der Arbeit am Messias zwischendurch entstandenen biblischen Dramen, den Salomo und den David. Den Inhalt des Tod Adams gibt Mendelssohn und völlig ausreichend spöttisch so an. Adam stirbt und alle seine Angehörigen sind äußerst betrübt darüber.
Naja, meinetwegen. Aber gehen Sie nicht doch ein bisschen willkürlich vor? Warum haben Sie nicht mit der Hermann-Trilogie begonnen, die durch Turmhoch darüber steht?
Oh, Vorsicht. Auch über diese Bardite kann man höchst geteilter Ansicht sein. Meinen Sie, dass ein Mann wie Schiller ohne Not am 20.05.1803 darüber an Goethe urteilte?
Es ist ein kaltes, herzloses, ja fratzenhaftes Produkt. Ohne Anschauung für den Sinn, ohne Leben und Wahrheit. Und die parührenden Situationen, die es enthält, sind mit einer Gefühllosigkeit und Kälte behandelt, dass man ganz indigniert wird.
Ja, aber woher dann, ich komme immer wieder darauf zurück, der frenetische Beifall, der seine Bücher bei ihrem Erscheinen stets begrüßte?
Dieser Beifall wurde von Stück zu Stück immer mühsamer und pflichtmäßiger. Wohl feierte ihn rauschend der Deutsche Hainbund, aber Sie sahen schon vorhin an den Beispielen von Voss und Miller, wie diese bereits nach ganz wenigen Jahren abrückten. Und zu den anderen zeitgenössischen Dichtern war sein Verhältnis noch wesentlich unerquicklicher. Ich erinnere nur an die famose Geschichte, wie er dem jungen Goethe nach Weimar brieflich Vorwürfe machte wegen seines und des Herzogs Lebenswandels. Dabei ist ja sattsam bekannt, dass Goethe dem Herzog die Hälfte seiner Existenz gegeben hat. Leider. Und ergo antwortet Goethe auch ganz ruhig:
Verschonen Sie nur künftig mit solchen Briefen, lieber Klopstock. Sie helfen nichts und machen uns immer ein paar böse Stunden. Also kein Wort mehr zwischen uns über diese Sache. Glauben Sie mir, dass mir kein Augenblick meiner Existenz übrig bliebe, wenn ich auf alle solche Briefe, alle solche Anmahnungen antworten sollte.
Das war natürlich für den 50-jährigen, seit nun schon guten 30 Jahren unfehlbar gewordenen Literaturpapst zu dick. Schnaubend vor Zorn und Verachtung schrieb er zurück:
Ich erkläre Ihnen hierdurch, dass Sie den Beweis meiner Freundschaft nicht wert sind.
Na ja, ist es denn aber auch nicht viel, wenn sich so ein Kirchenvater der Poesie um einen jungen, anscheinend auf schiefer Bahn befindlichen Kollegen kümmert?
Halt, halt. Wenn Sie so anfangen wollen, dann drehe ich den Spieß um. Was hatte Klopstock denn schon groß mit 50 Jahren geleistet, das auch nur annähernd vergleichbar gewesen wäre dem Götz, dem Werther, dem Urfaust, dem Prometheus, Schwager Kronos, Wanderers Sturmlied? Nein, nein. Das beruhte bei Klopstock auf völliger Verkennung der Größenverhältnisse. Gern. Jeder soll etwas von sich halten, und die private Geschichte unserer Großen ist in dieser Hinsicht gestrichen voll der unangenehmsten Affenstreiche. Aber Klopstock hält so ziemlich den Rekord. Nicht nur, dass er sich schon mit 24 Jahren öffentlich in einer Ode also beweihräucherte.
Am Tor des Himmels sprach ein Unsterblicher: Eilt, heilige Stunden, die ihr die Unterwelt aus diesen hohen Pforten Gottes selten besuchet, zu jenem Jüngling, der Gott, den Mittler, Adams Geschlechte singt. Deckt ihn mit dieser schattigen, kühlen Nacht der goldenen Flügel, dass er einsam unter dem himmlischen Schatten dichte. Was ihr gebart, Stunden, das werden einst, weissaget Salem, ferne Jahrhunderte vernehmen.
aus dem schollenden Odenklang ins Gemeinsterbliche übersetzt, oben im Himmel veranlassen Engel das unten Klopstock zur Anfertigung des Messias, die entsprechende Ruhe und Schatten hat. Tja, und wie weit das erst im Alter ging, verraten aufs Grässlichste seine eigenhändigen Briefe aus dem Jahre 1800, da war er 76, an den damaligen Rektor der alten Schulpforte. Da hatte jener, Heimbach war sein Name, eine schlichte Feierstunde zu Ehren des berühmten ehemaligen Schülers veranstalten wollen. Sogleich schickte ihm Klopstock die Prachtausgabe seines Messias mit folgender selbstgefällig öliger Gebrauchsanweisung.
Lassen Sie das Buch auf folgende Art in die Bibliothek bringen. Sie wählen unter Ihren Jünglingen, welchen Sie für den besten halten. Bitten Sie diesen, in meinem Namen das Buch zu tragen. Vielleicht mögen Sie ihm auch die wenigen zu Begleitern geben, die gleich nach ihm die besten sind.
Blumen soll er dann auf das Grab eines alten Lehrers säen und dabei leise den großen Namen, das heißt Klopstocks, nennen. Einige Wochen später werden dann gleich 12, in Worten 12, Klopstock-Gedenktage hintereinander verabredet, und in wahrhaft widerlicher Überhebung ordnet er diese Feiern für sich selbst eigenhändig bis ins Kleinste an. 4 Pförtner werden zu je 3 Vorlesungen aus dem Messias ausgewählt, natürlich die frömmsten und überhaupt besten, was ihm identisch schien, und von denen man dann auch später, wie billig, nie mehr etwas gehört hat. Jedem davon wird eine große goldene Medaille zugesagt, die noch nicht einmal Klopstock selbst stiftet, sondern ein Freund hergeben darf.
Jeder liest also 3-mal vor. Und jede der 3 Vorlesungen geschieht an einem anderen Tage. Die Alumnen wählen unter sich den jedesmaligen Vorleser. Dieser hat die Wahl der zu lesenden Stellen. Der Lehrer, welcher die Woche hat, gibt die Medaillen.
Anscheinend genügte ihm selbst diese 12-tägige Mammutfeier noch nicht. Sogar die Vorbereitung dazu weiß er mit sinniger Meisterschaft der Selbstverehrung vorzuschreiben.
Ich denke, dass die Wählenden nicht übel tun werden, wenn sie sich von denen, welche sie für wählbar, oder auch nur von denen, die sich selbst dafür halten, vor der Wahl manchmal vorlesen lassen.
Und jetzt kommen erst seitenlange Anweisungen, wie seine stümperigen Hexameter zu betonen und zu deklamieren seien. Sich selbst, wie Jean-Paul es anlässlich der Komödie witzig formulierte, als sein eigenes Reliquiarium voll heiliger Knochen anbeten.
Oh weh, hätten Sie mir die Anekdote nicht barmherzig ersparen können?
Aber nicht doch. Sie gehört schon zum Gesamtbilde des kleinen großen Mannes.
Wieso klein? Wieso groß?
Er war klein von Person, beschreibt ihn Goethe, aber gut gebaut, sein Betragen ernst und abgemessen. Er schien sich als Mann von Wert und Stellvertreter höherer Wesen zu betragen.
Also klein, diesmal im körperlichen Sinne. Und nun, warum trotz aller bisherigen Einwände doch groß?
50 Jahre war er, als er endlich jenen unseligen Messias fertig hatte. Durchlaufen habe ich die furchtbare Bahn, sagt er selbst am Ende, und es ist noch weit wahrer, als er es ohnehin meinte. Endlich ist er sie los, die eiserne Maske verschollen, religiöser Schwärmerei. Und wenn auch die Hand gefährlich verdorben ist, er ist die Hand- und Fußschellen los und kann sich aufatmend zu anderem wenden.
Moment, hat er sich denn bewusst frei gefühlt? Hat er erlöst aufgeatmet?
Natürlich hat er den Messias nie irgendwie desavouiert, weder öffentlich noch in Briefen noch im stillen Kämmerlein. Aber man merkt sehr wohl, wie es sich in ihm freiheitlich regt und sei es nur an dem großen, sich ganz unverkennbar als Fluchtbewegung manifestierenden Auswanderungsprojekt.
Das ist aber wieder ein ganz neuer Aspekt zu dem vaterländischen Barden, für den ich ihn immer gehalten habe. Tritt also nicht nur der Wehrdienstverweigerer Klopstock, sondern auch noch der Auswanderer Klopstock, der dem angeschwärmten Vaterland flugs den Rücken kehren will?
Wundert Sie das? Sagen wir lieber umgekehrt. Welcher deutsche Dichter hätte sich im Laufe seines Lebens nicht mindestens einmal mit Emigrationsplänen getragen? Und im Falle Klopstock war es nicht etwa nur ein flüchtiges Gedankenspiel, sondern viele Monate hindurch entwarf und bereitete man sorgfältig die Pläne vor.
Mann? Was heißt Mann?
Ja, es war eine ganze Künstlerkolonie, die nach Tahiti auswandern wollte. Matthias Claudius und Gerstenberg, Voss und Stolberg. Und noch ein Dutzend andere beschafften sich präzise Auskünfte bei dem weltreisenden Forster und leiteten die notwendigen diplomatischen Schritte ein. Und wenn dann auch nichts draus geworden ist für unseren Klopstock, bleibt der Vorgang immer symptomatisch. Er wollte nämlich instinktiv auch gleichzeitig von dem Messias weg, dem überdimensionalen Vampirunwesen, das ihm die besten Kräfte ausgesogen hatte. Oder, wie er zweifellos geschrieben hätte, die besseren Kräfte.
Ja, immerhin, wenn die nun kommenden, mit schon halb erschöpften Mitteln unternommenen Werke, selbst sie groß nennen müssen, dann lässt das ja einen Rückschluss auf das ursprünglich Vorhandene zu.
Oh ja, einen betrüblichen Rückschluss. Denn man muss sich unwillig sagen, was hätte der Mann leisten können, wenn er seine eigentliche Begabung nicht verkannt hätte? Nunmehr, von 1775 an etwa, wendet er sich nämlich endlich dem Gebiet zu, auf dem er das Höchste hätte liefern können, der Prosa. Der einzige Trost ist noch der, dass, wie ich vorhin schon sagte, und es trifft nicht minder auf Hölderlin zu wie auf August Stramm, dass die Herren in dem, was sie als Gedichte deklarieren, eigentlich ja nur gute Prosa geben.
Ja, ich kenne ihr Faible für die Prosa zur Genüge.
Und ich werde ihnen nun umgehend einige Stückchen zu schmecken geben, dass sie selbst einmal wieder am Primat des Gereimten zu zweifeln beginnen sollen. Also, der Messias ist raus. Klopstock kann sich ernsthafteren zuwenden.
Es klingt doch immer wieder verflucht ketzerisch, wenn Sie den Messias so kavalierisch abtun.
Wenn wir einmal überflüssig Zeit haben, will ich ihn herzlich gerne in Ihrer Gegenwart und stundenlang nicht nur abtun, sondern auf gut irokesisch zerstümmeln. Aber verständigen wir uns. Ich glaube, ich darf behaupten, dass kein Mensch auf der Welt lebte, eine tiefere Ehrerbietung vor dem dichterischen Genius fühlen könnte als ich. Und Sie sollen sogleich den Beweis erhalten. Ich spreche von der gelehrten Republik.
Was diesem zweifelhaften Produkt, über das Männer wie Wieland oder Herder ihren Unmut nicht zu verbergen wussten?
Am 14. Mai 1773 versandte Klopstock gedruckte Exemplare einer öffentlichen Ankündigung, dass er demnächst eine Schrift herausgeben werde, die Deutsche Gelehrtenrepublik, und zwar auf Subskription.
Nur war das damals etwas so Seltenes?
Oh ja. Bei dichterischen Werken so ziemlich der erste Fall seiner Art. Die Vorausbezahlung war auf einen Louis d'Or gesetzt. Rund 80 Mark heute. Und verlegerischerseits sehr geschickt das Gerücht in Umlauf gebracht worden, dass man damit nicht sowohl das Buch bezahlen, als bei dieser Gelegenheit den Verfasser für seine Verdienste um Religion, Vaterland und deutsche Dichtung schicklich belohnen sollte. Hier drängte sich nun jedermann hinzu, beschreibt es Goethe. Selbst Jünglinge und Mädchen, die nicht viel aufzuwenden hatten, eröffneten ihre Sparbüchsen, Männer und Frauen trugen zu dieser heiligen Spende bei und es kamen vielleicht 1000 Pränumeranten zusammen.
1000? War das damals eine so erstaunliche Zahl?
Abgesehen davon, dass in jener Zeit die Auflagen meist nur nach Hunderten zählten, Goethe hat sich geirrt. Es waren 3600 zusammengekommen. Die Unternehmung, dem Autor und dem Verleger also vollkommen gelungen und recht aufschlussreich ist es, diese 3600 statistisch-geografisch aufzuschlüsseln.
Nach welchen Gesichtspunkten?
Nun zum Beispiel, dass sich in Göttingen 342 Käufer fanden.
Ach so. Tja, das ist ganz lustig. Darf ich weiterraten?
Ja, bitte, bitte, wenn Sie sich die Mühe machen wollen. Aber kalkulieren Sie scharf. Und vergessen Sie keinen Umstand, der Ihnen helfen könnte, etwa die Größe der Städte. Oh, das kann ja geradezu tiefsinnig werden.
Ja, so ungefähr wie beim Quiz, was? Tja, an zweiter Stelle also, na, ich wag's, Hamburg.
Nein, leider nein. Die Ostblockstaaten liegen davor, Mitau mit 140.
Na, das ist aber auch absurd. Darauf soll man kommen? Ich rate lieber nicht mehr.
Ja, es ist schon eine nachdenkliche Liste. Norddeutschland stellte am meisten. Im Süden die paar Universitätsstädte, im Ausland natürlich die Metropolen. Kopenhagen mit 37, Amsterdam, Lissabon, London. Niemand in Paris. Alles beschämten durch ihren Eifer die Russen. Riga, Reval, Leningrad. Dort waren es immer noch 19. Ganz frappierend wenig Käufer stellten sich in den Orten ein, wo Klopstock sich gern und oft aufgehalten hatte, in Zürich, Magdeburg, Langensalza. In seiner Geburtsstadt, in Quedlinburg, subskribierte niemand.
Gilt nichts in seinem Vaterlande. Verrückt.
Da standen sie nun allerorten in Europa, die Klopstock-Fans, und entzifferten betroffen den barocken Titel.
Die Deutsche Gelehrtenrepublik. Ihre Einrichtung, ihre Gesetze, Geschichte des letzten Landtags. Auf Befehl der Aldermänner durch Salogast und Vlemar.
Es ist doch aber auch eine schnurrige Erfindung. Ich habe zwar nur einmal früher hineingerochen, kann aber Goethes Resümee vollauf verstehen. Die Bestürzung war allgemein.
Und ich will Ihnen ein anderes Urteil entgegenhalten von eben demselben Goethe. Allerdings nicht 40 Jahre danach abgekühlt und gravitätisch hindiktiert, sondern blutfrisch begeistert, sofort nach der ersten Lektüre in einem Brief an Schönborn hingestürmt.
Am 10. Juni 1774. Klopstocks herrliches Werk hat mir neues Leben in die Adern gegossen. Die einzige Poetik aller Zeiten und Völker, die einzigen Regeln, die möglich sind. Das heißt Geschichte des Gefühls, wie es sich nach und nach festiget und läutert und wie mit ihm Ausdruck und Sprache sich bildet und die biedersten Aldermannswahrheiten von dem, was edel ist und knechtisch am Dichter. Das alles aus dem tiefsten Herzen, eigenster Erfahrung, mit einer bezaubernden Simplizität hingeschrieben. Hier fließen die heiligen Quellen bildender Empfindung lauter aus vom Throne der Natur.
Und Sie sehen aus diesem einen einzigen Beispiel das Fragwürdige aller späten Autobiografien. Denn Recht hatte der junge Goethe. Der alte höchst insofern, dass der Misserfolg im Publikum sich als verhängnisvoll für alle folgenden Bücher Klopstocks erwies. So sehr war seine Popularität verscherzt, dass an das für Anfang 1775 geplante Erscheinen eines zweiten Teils überhaupt nicht mehr zu denken war. Weinen müsste man über die Stumpfheit einer Nation, der wieder ein Werk Klopstocks zum Opfer fiel. Hätte man nur 30 Jahre früher die ersten Gesänge des Messias so kalt aufgenommen, das wäre für alle Teile fruchtbringender gewesen. Und ist doch ein Buch, die Gelehrtenrepublik, in dem neben den gewichtigsten theoretischen Anweisungen solche Stellen stehen.
Den Entwurf zu einem Buch machen, das Neues enthält, mit Schnelligkeit, mit Feuer, mit Ungestüm. Und zugleich glauben, man werde den Entwurf ausführen, ist innige Herzenslust. Und viel mehr als Vergnügen. So habe ich ihrer nicht wenige heut entworfen und morgen die Hoffnung aufgegeben, sie zu schreiben. Vergessen sind sie. Doch bin ich darum weniger glücklich bei den Entwürfen gewesen?
Das ist allerdings, ja doch, das ist glänzend. Das könnte ohne weiteres in einem Aphorismenbuch Nietzsches stehen.
Das scheint Ihnen das höchste Lob zu sein. Ich drehe es mal um, ja? Manche Nietzsche-Aphorismen könnten mit Ehren in solcher Nachbarschaft wie etwa dieser hier bestehen.
Saßen zwei Blinde bei einer Schilderei. Der eine fühlte auf der unrechten Seite herum, sagte: »Ist niedrig Buschwerk, wird etwa für einen Weidmann gekonterfeit sein.« Der andere fühlte auf der rechten Seite herum, sagte: »Hügel sind's, etliche nur, all das andere ist Ebene.« Trat noch ein Blinder, ihr guter Gesell, herein, ließ sich den Zwist erzählen, fühlte auf dem glatten Rahmen herum, sagte: »Was, stilles Ebenes Meer ist's, worin sich die liebe Sonne spiegelt.« Hatten die Blinden einen andern guten Gesellen, der konnte sehen. Da sie selbigem nun den Zwist der Länge nach hatten erzählt, sprach er: »Bin hergewandert, euch zum Musiker einzuladen, weil mir ein trefflicher Geiger ankommen ist. Hab wohl eh davon sagen hören, dass unter Zeiten der Himmel voller Geigen hinge. Da hat er eine herabgenommen, so spielt er. Aber die Streitigkeit, so kommt doch, ich mag die Schilderei nicht ansehen, sie betrübt mich nur. Es ist Hermann, der von seinen eigenen Blutsfreunden ermordet wird. Aber kommt immer, der Mann wartet in der Laub auf uns. Und still ist's, und Mondschein auch. Doch sie spottete nur des Sehenden,
fochten das Ding fernerhin unter sich aus und ließen ihn allein zum Geiger gehen.
Ich wollte nur, wir hätten Zeit, um Rohrdommels Verhör vorlesen zu können. Stundenlang könnten wir so fortfahren und hätten dann selbst den dichterischen Gehalt des Werkes nur ganz unvollkommen ausgeschöpft.
Wo habe ich damals nur meine Augen gehabt?
Und die Ohren und die Finger. Was für eine ganz eigene Welt regt sich nicht schon im ersten, dem legislativen Teil, der die Kerngesetze enthält. Immer wird erst das Gesetz angerührt und darunter das wichtigste Stichwort des Kommentars.
Von den jungen Gelehrten. Hat ein Jüngling, den die Denkmale nicht schlafen lassen, welche länger als Erz dauern, seine erste Schrift mit feuriger Unruhe und lauten Herzschlägen gearbeitet, sie aber gleichwohl, ohne eine Träne dabei zu vergießen, ins Feuer geworfen, so bekommt er das Eichenblatt, wenn er auch noch kein Zünfter ist. Merkzeichen, welche den künftigen großen Schreiber wittern lassen.
Wahrscheinlich verstehen Sie jetzt, warum Jean-Paul die Sprache der Gelehrtenrepublik bewundernd athletisch mager nennen konnte. Der polemische Teil richtet sich vor allem gegen die Nachtwächter, also die Kritiker, die Klopstock grundsätzlich als dumm galten, schlecht, boshaft, anmaßend, schamlos. Dann bekämpft er die übermäßige Verehrung und Nachahmung der Ausländer.
Von Völlerei und Trunkenheit. Erstens. Wer sich in einer ausländischen Schrift berauscht hat, es sei Wein oder Weingeist darin gewesen, sie sei kühl hinuntergegangen oder sie habe geraucht und taumelnd von ihr auf der Gasse herumwankt und laut schreit, murmeln kann er, wie er will, dass er diese Schrift allen deutschen Schriften vorziehe, über dem rufe man gleich auf der Stelle und ohne Säumnis Jo Dute und stoße ihn, ohne Aldermänner und Herold abzuwarten, über die Grenze. Zweitens. Wer, ob er gleich zu Hause bleibt und murmelt, sich täglich in den Schriften der neuen Sophisten, zum Exempel Voltairens und seiner Säuglinge, besäuft, und zwar dermaßen, dass er 5 bis 6 Mal beim Stuhl liegend und den Rausch ausschlafend gefunden worden ist, der wird bei den Nachtwächtern auf Gnade und Ungnade eingesperrt und ihm seines gewöhnlichen Gesöffs wie auch Papier zum Speien, so viel er will, gelassen.
Und wenn Sie sich recht vergegenwärtigen, wie etwa unsere viellaufenden Taschenbuchreihen zu 80% nur Ausländer bringen, dann kann man seine Indignation heute wieder gut verstehen. Warum druckt man da nicht einmal diese Gelehrtenrepublik wieder ab? Das ist ein Buch, dem die Ausländer ganz wenig an die Seite zu setzen haben. Als letztes endlich kämpft Klopstock für die Reduzierung der seinerzeit freilich hypertrophierten klassischen Philologie. Ein unausschöpfliches Stück.
Sagen Sie mir doch zweierlei. Einmal, wäre es nicht denkbar, dass jetzt ein Christ käme, der Ihre Reihenfolge wieder umkehrte, die Gelehrtenrepublik als abstrus verwirft und den Messias gerührt wieder als die Krone des Werks rühmt?
Nein, das ist nicht denkbar, denn der Christ müsste dann schon, Sie haben ja selbst entscheidende Textbeispiele genug gehört, lediglich vom Weltanschaulichen her urteilen. Dann vielleicht. Vom Künstlerischen her gibt es nur eine Entscheidung. Da ist die Gelehrtenrepublik der Krondiamant. Ein Orloff, ein Pitt, ein Kuinur. Und die Messiade, welchem Mineral vergleiche ich die? Ja, vielleicht Speckstein.
Gut, aber jetzt setze ich Ihnen die Pistole arg auf die Brust. Zweitens, wäre es nicht positiver gewesen, redlicher, Sie entschuldigen, mir fällt im Augenblick kein diskreteres Wort ein, wenn Sie dann heute Abend mit der Besprechung der Gelehrtenrepublik begonnen hätten?
Auch das nicht. Es wäre insofern unredlich gewesen, als es einen falschen Klopstock proklamiert hätte. Im Bewusstsein unserer Gebildeten ist Klopstocks Messias ein solches versteinert untrennbares Begriffspaar geworden wie etwa Darwin, der mit dem Affen. Diese verruchte Gleichung seines Namens mit dem des Messias galt es zunächst aufzulösen. Und zwar auf die allerredlichste Art, durch Textproben. Vergleichen Sie doch selbst das bodenlose Gewäsche des Messias und die erratischen Blöcke der Gelehrtenrepublik. Scharfkantige Riesentrümmer, von denen jeder einzelne eine Landmarke ist.
Ach, jetzt fällt mir eben noch etwas anderes ein, etwas, was ich erst in jüngster Zeit als Kriterium der Geisterschätzen gelernt habe. Wie stand Klopstock eigentlich zur großen französischen Revolution von 1789? Hat er sich da bewährt, wie sich etwa Voss bewährte oder der viel gefährlichere, als man gemeinhin annimmt, Charles Dickens der Zwei Städte?
Natürlich hat er sich grausam blamiert. Zuerst begrüßte er, sich unklar an dem maulaufreißenden Wort Freiheit begeisternd, den komischen Nationalkonvent. Später, als die Sache blutig ernsthaft wurde, versagte der ans göttliche Recht der Obrigkeit zu glauben Erzogene. Kindlich war er da, unerfahren, sah alles Unrecht auf jakobinischer Seite und vergaß ganz die Oublierten der Bastille, die Letter de Cachet oder das 1789 dem Buchstaben nach noch unaufgehobene Gesetz, dass der Grand Seigneur, ermüdet von der Jagd heimkehrend, das Recht habe, zwei seiner Leibeigenen den Leib öffnen zu lassen und in deren Blut und rauchenden Eingeweiden die ermüdeten Füße zu erfrischen.
Na, ob das wahr ist?
Also begrüßt Klopstock später alle Maßnahmen gegen die Revolution. Und wenigstens das eine Gute lernt er, obwohl verdächtig spät für ein denkendes Wesen. Früher feierte er hymnisch den barbaren Hermann, dem er Frau Thusnelda blutrünstig vaterländisch so entgegenröcheln ließ.
Ha, dort kömmt er, mit Schweiß, mit Römerblute, mit dem Staube der Schlacht bedeckt. So schön war Hermann niemals, so hat's ihm nie von dem Auge geflammt. Komm, ich bebe vor Lust, reich mir den Adler und das triefende Schwert. Komm, atm und ruh hier aus in meiner Umarmung von der zu schrecklichen Schlacht. Ruh hier, dass ich den Schweiß der Stirn abtrockne und der Wange das Blut. Wie glüht die Wange! Hermann, Hermann, so hat dich niemals Thusnelda geliebt.
Nun, im endlich belehrten 70. Jahre, grollt er die belorbeerte Furie also an.
Von allen Spielen ist das Verlierendste der Kriegeshalbkunst trauriges Würfelspiel. Denn welcher Wurf auch falle, fällt doch selber dem Siegenden Tod und Elend.
Eine nachdenkliche Mahnung, für alle Zeiten passend.
Hierhin gehört ganz organisch auch, dass der Erzfeind Voltaire hieß. Der trockengeniale Verfasser des unsterblichen Candide, der sich mutig in die, nach Klopstock eines Dichters unwürdigen, Tageshändel mischte. Ich nenne hier nur den ehrwürdigsten der Fälle, Calas. Im Verhältnis zu solcher Wirksamkeit wirkt Klopstock nur widerlich und servil. Oder seine rührende mathematische und technische, nicht nur Unwissenheit, sondern Abneigung, wie konnte er nicht stundenlang über die damals eben neu erfundenen Luftballons spotten? Der Himmel sollte anscheinend ausschließlich seiner Engelhierarchie vorbehalten bleiben.
Er endete aber doch wenigstens finanziell gesichert.
Gewiss, durch ausländische Pensionen.
Äußerlich geehrt?
Naja, was das anbelangt, da spielte ihm seine Fantasie manchmal die rührendsten Streiche. Er hatte lange von einer deutschen Akademie geträumt, in der er seine Gelehrtenrepublik wohl zu verwirklichen gedachte. Der kaiserliche Briefwechsel ist stolz dem Buche als Anhang beigedruckt. Und Josef II. Sandte ihm sein in Gold gefasstes, mit Brillanten besetztes Miniaturporträt. Sofort schwärmte Klopstock allen Freunden von der einzigen Auszeichnung vor, bis er 4 Wochen später das gleiche verheißungsvolle Geschenk bei einem Pferdehändler in Itzehoe entdeckte. Daraufhin wurde er stiller, bis er endlich, ein 80er, dem jüngeren Freunde nur noch vorstammeln konnte: Schönborn, suchen Sie nicht so alt zu werden wie ich.
Und damit nun wäre Klopstocks Bild abgerundet, seine Wirksamkeit beendet?
Nein, zweierlei muss ich noch erwähnen, und wenn die Sanduhr noch einmal abläuft. Im Winter 1788/89 hatte er sich mit einer Arbeit beschäftigt, den Denkmalen der Deutschen, von denen ich Ihnen nur 2 der wenigen erhaltenen Bruchstücke hersetzen will.
Erstens, Britanniens Eroberung. Hengst und Horst sprangen aus 2 Kiulen ans Ufer. Nach 70 Jahren hieß Britannien England. Zweitens, die 10 Feldzüge. Von Ariovist bis Hermann taten die Römer 10 Feldzüge nach Deutschland. Einen gegen Hütten, 2 zur Schau, einen Geflüchteten, 5 Siegende, keinen Erobernden, den letzten ohne Wiederkehr.
Das finden Sie nebenbei auch in der Gelehrtenrepublik. Und einige hundert solcher unvergleichlichen Stücke, recht eigentlich mit dem Griffel eines Tacitus ausgeführt, ließ er zusammen mit einem Werk über den Siebenjährigen Krieg Friedrichs des Großen dem Leipziger Verleger Göschen anbieten.
Das war allerdings die pikanteste Materie von der Welt, ein Werk von Klopstock über Friedrich den Großen?
So mag auch Klopstock gedacht haben und nicht minder sein Bote. Göschen jedoch fand sich bemüßigt, allerlei Einwendungen zu machen, und Klopstock verbrannte auf diese Entscheidung des überheblichen Literaturjobbers hin sein unersetzliches Werk. Das wäre auch so ein eigenes Kapitel, was unsere großen Verleger von Kotte an bis zu den neuesten uns schon gekostet haben.
Dabei lassen die sich so gern Hegemeister des Geistes schimpfen. Also mit diesem Fiasko nun ist Klopstocks Laufbahn betrüblich beendet.
Noch nicht. Noch erschienen in seinen letzten Lebensjahren die grammatischen Gespräche, von denen ein Mann wie August Wilhelm Schlegel urteilte:
Unter allem, was Klopstock geschrieben hat, haben nach meinem Gefühle die grammatischen Gespräche die meiste Anmut. Er war schon 70 Jahre alt, als er sie herausgab. Die Heiterkeit und empfängliche Regsamkeit erscheint darin ungemein liebenswürdig.
Und Schlegel hätte getrost weitergehen können. Denn noch einmal eröffnet sich ein ganz eigenartiges, abstrakt regsames Reich. Da unterhalten sich etwa die Dichtersprache und die Kunstwörtlichkeit. Urteil, Empfindung und Einbildungskraft rechten mit den Geistern der vier wichtigsten Sprachen, den Mädchengestalten Galliet, Ingles, Teutone und Hellenis.
Heute müsst ihr noch eine Amerikaner- und Sowjetskaja mit hinzunehmen.
Die Versfüße plaudern und prahlen durcheinander, der Dactylus gegen den Anapäst. Und begeistert können sie dem schlechthin grotesk genialen Gespräch lauschen des TH und PH mit der Was ist das, was das ist, Washaftigkeit, der Küskesekesa-Etüde oder, wie es am Ende boshaft gewischelt wird, der Was ist das, was das ist, Waschhaftigkeit. Und Klopstock geht diesmal ganz aus sich heraus. Viele hundert Seiten werden einer neuen deutschen Orthographie gewidmet. Nicht schreibt er länger Pferd und Pfründe, sondern entschlossen Pferd und Pfründe. Verwechslung mit F und X. Und diejenigen, die den Begriff Klassiker grundsätzlich mit konservativ verwechseln, dürfen schockiert Stellen wie diese lesen.
Mir ist eine nicht geringe Anzahl Verehrer unserer Muttersprache bekannt.
Aber das muss man gedruckt sehen. Alles kleingeschrieben. Anstatt sanft mit dem schwer aussprechbaren N wird es künftig sanft heißen. Statt ist denn schreibt man apostrophiert ist N. Und wenn's der Rhythmus verlangt, riskiert er statt Hamburg glatt ein abbreviertes Ham. Hören Sie doch wenigstens den Anfang eines jener charmanten Gespräche.
Die Aussprache?
So höre denn endlich einmal auf, Mitlaute! Und mache dem Lärm und dem Geschrei ein Ende, dass man ein Wort in Ruhe mit euch reden kann. Doch ich weiß es, warum ihr nicht zu schweigen seid. Ihr könnt der Freude über die neuen Namen nicht satt werden, die ihr bekommen habt.
Dem Kenner eine Anspielung auf Lautiermethoden à la Basedow, Pestalozzi, Krug.
Die Aussprache?
Setzt euch, Mitlaute.
Das S.
Wenn du willst, dass wir es tun sollen, so sprichst du anders mit uns. Du musst sagen, setzet euch, Blaselaute, Bebelaute, Stotterer.
Das N.
Ich bin der Nennlaut.
Das ist ein sonderbarer Name. Wir benennen, denke ich, doch alle.
Ich weiß zwar selbst nicht, warum ich so heiße, aber das ist einmal gewiss, dass ich sehr oft in der Sprache vorkomme und also nicht wenig zu tun habe.
Nur zu viel.
Der Franzose näselt mich. So zierlich macht es der Deutsche nicht mit mir.
Er bildet sich ein, dass er das doppelte Äußerste vermeiden müsse. Töne, welche zu tief aus dem Halse heraufkommen, verraten ihm Barbarei. Und Töne, die man mit Selbstgefallen in die Nase hinauftreibt, überfeine Kultur.
Das S.
Schweigt. Lasst mich reden. Wo blieb ich denn? Ich habe es. Ihr Stotterlaute, du Mampflaut.
Das M.
Auch ich verstehe meinen Namen nicht, aber es ist mir doch lieb, dass ich einen für mich allein habe.
Das S.
Was mampfst du da? Schweig, du Zitterlaut, du Zischer. Und oh, du Sauselaut. Dieser Letzte bin ich.
Das K.
Uns vergissest du? Du denkst, wenn du nur da bist, so sind alle da. Ich bin einer von den Gacklauten.
So werdet denn endlich ruhig und setzt euch, ihr Sauser und Brauser, ihr Zitternden und Bebenden, ihr Stotterer, Mämpflinge, Gackse und Ohrenbläser.
Das S.
Was willst du denn? Wir sitzen ja schon.
Was ist denn das für ein Gelärm, nachdem ihr euch umseht?
Der Reim will herein und sie wollen's ihm nicht zulassen.
Ich will und ich muss hinein. Kommt, steht mir bei, meine Begleiter. Ihr Weiblichen müsst bitten und ihr Männlichen, ihr droht. Soll ich euch unter all meinen Scharen und Heeren umsonst ausgesucht haben? Helft ihr mir bald hinein? Kommt, kommt. Saso, Naso, Mante, Tante, Suse, Fuse, Volto, Polto.
Wer sind diese alle?
Es sind die Klingler, vor welchen die Redekunst zu warnen pflegt.
Trolle, Molle, Liere, Biere, Omba, Tromba, Bomba. Wo bleibt ihr, ihr Männlichen? Kommt, steht mir bei. Crown on, heaven driven, strength, length.
Das S.
Wo willst du denn hin, Aussprache?
Ich trete nur ein wenig zurück. Die schreiende Eintönigkeit fährt mir durch alle Glieder. Was willst du hier, Reim?
Sound, round, drowned. Ich will mich in meiner musikalischen Größe zeigen. Will den Übelklang, den man mir andichtet, weil man Gras wachsen hört und weil, ich weiß nicht, welches alte Volk auch so gehört haben soll, ich will den erhorchten Übelklang als Wohlklang ausrufen. Das will ich hier.
Wohlklang oder nicht, die Mitlaute gehen dich nichts an. Unterbrich uns jetzt nicht weiter. Komm wieder, sobald der Ausruf vor sich gegangen
ist. Ihr habt's gehört und soll's bezeugen, dass er mich nach dem Ausrufe vorlassen will. Sound round, round.
Der Reim schlägt einen Purzelbaum in die Nacht hinaus. Und wir können's ihm nachtun, denn unsere Aufgabe, den wahren Klopstock darzustellen, ist erfüllt. Aber als abschließendes Pausenzeichen erklinge noch eine Zeit lang das alte Lessingsche Epigramm.
Wer wird nicht einen Klopstock loben? Doch wird ihn jeder lesen? Nein, wir wollen weniger erhoben und fleißiger gelesen sein. Wer wird nicht einen Klopstock loben? Doch wird ihn jeder lesen? Nein, wir wollen weniger erhoben und fleißiger gelesen sein.